Ja, willkommen beim Live-Chat mit JetztTV. Wie immer könnt ihr, wenn ihr in YouTube dabei seid, im Chat Fragen stellen. Oder ihr könnt über den Link auf der JetztTV-Seite auch direkt in Zoom teilnehmen. Wie ist es einfach, still zu sein, der Aufmerksamkeit zu ruhen? Wenn die Aufmerksamkeit nicht mit Überleben zugange ist, sie einfach ruhen zu lassen. Gibt es einen guten Grund, warum sich ständig beschäftigt sein sollte, obwohl wir in sicheren vier Wänden sind? Macht es einen Unterschied, wenn die Aufmerksamkeit ruht? Was ist dann? Was nimmst du dann wahr? Oder wenn der Geist beschäftigt ist, dann füllt sich dein Bildschirm mit dem, womit dein Geist beschäftigt ist. Das nennen manche Leute Illusion. Ich bin kein großer Freund von diesem Wort. Das ist halt das, wohin die Aufmerksamkeit geht, zu den bewegenden Objekten, zu den Gedanken, zu den Gefühlen, den Sinnesempfindungen und den Geschichten, die dann darum gesponnen werden. Und wenn sie ruht, das können wir nur direkt durch direkte Erfahrung erfahren. Was ist dann? Das, was dann ist, wenn sie ruht, das wird oft als Realität bezeichnet. Narasimha fragt, hi Kevin, was ist Nirvana? Wo finde ich Nirvana? Nirvana ist ein Begriff, der vom Buddha oder Buddhas Anhängern viel benutzt wurde und wird. Ich meine, es ist auch Sanskrit oder Pali, bin mir nicht ganz sicher. Und man könnte sagen, Nirvana ist, wenn deine Aufmerksamkeit ruht. Also es ist jeden Moment möglich, Nirvana zu erleben, könnte man sagen, oder zu schmecken. Wenn meine Aufmerksamkeit mit dem nächsten Gedanken geht, dann und dieses Ruhen vergisst, dann ist Nirvana zwischenzeitlich vergessen. Das nannten sowohl die Buddhisten als auch die Inder, die aus der Vedanta-Tradition kamen oder kommen, Samsara. Samsara ist also, ich gehe mit dem Gedanken. Und Nirvana ist, ich gehe nicht mit dem Gedanken. Ich ruhe einfach. So einfach, ey. Du musst deinen Platz gar nicht verlassen, um bei Nirvana anzukommen. Du musst nicht auf eine Pilgerfahrt gehen nach Indien oder meditieren dein Leben lang. Du lässt deine Aufmerksamkeit einfach ruhen. Du gehst nicht mit dem Sog deiner Aufmerksamkeit. Sondern du ruhst in der Quelle deiner eigenen Aufmerksamkeit. Das ist Nirvana. Für jeder Mann und jede Frau erreichbar. Ohne Ausnahme. Wenn wir es ganz oben auf unsere Prioritätenliste setzen. Sogar bevor wir uns um unser Essen kümmern. Wenn wir so leben, dass wir sagen, ich kann nicht eine Sekunde ohne Nirvana sein, aber ich kann viele Tage ohne Essen sein. Das Essen ist sekundär verglichen mit Nirvana. Gerne kannst du nachhaken. Greta fragt, liegt in der Stille das wahre Sein? Ja, dieses Wort wahr, was ist das wahre Sein und was ist das unwahre Sein? Also ich kenne eigentlich nur das Sein. Ne? Und Stille und Sein, könnte man sagen, sind identisch, weil wenn meine Aufmerksamkeit im Sein ruht, und dieses Sein nicht verlässt, nicht in diesem Moment, nicht in diesem Moment, nicht im nächsten Moment. Ich konzentriere mich darauf, meine Aufmerksamkeit von diesem Sein nicht weichen zu lassen, so als hätte ich einen Auftrag, das Sein zu hüten. Diesen Auftrag kann dir aber niemand anderes erteilen als du selbst, indem du einfach ein Experiment machst und schaust, wie ist es in diesem Moment, wenn ich im Sein ruhe. Ist es angenehm? Ist es still? Wie ist es? Wenn das gut schmeckt, bleib dabei. Da könnte ich sagen, auf deine Frage, Stille und Sein. Gehen Hand in Hand. Sein und Bewusstsein sind untrennbar. In dem Moment, wo deine Aufmerksamkeit bei deinem Sein ist, ist es auch bei dem Bewusstsein, in dem alles auftaucht. dort die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Das ist Nirvana. Das ist das Höchste. Egal was passiert in deinem Leben, egal was du für Interessen entwickelst, ob du Sportler oder Sportlerin bist und daran Freude hast, das Sein nicht zu vergessen, nicht zu verlassen, oder ob du gern töpferst oder egal was du gerne machst oder auch nicht gerne machst. Darauf zu meditieren, dauerhaft dieses Experiment durchzuführen. Wie ist das? Wir können es ja immer nur jetzt durchführen. Wir kriegen dann ein Feedback. Wie ist es, so hier präsent zu sein? Die Aufmerksamkeit von deinem eigenen Bewusstsein nicht wegschweifen zu lassen. Wenn du immer wieder auf diesen Geschmack kommst, immer wieder diese Erinnerung hast und diese Einladung hast, du merkst, es ist immer grandios. Dann entwickelt sich mit der Zeit zunehmend Lust, so zu leben. Nicht mehr Satsang schauen zu müssen, um daran erinnert zu werden, sondern du erinnerst dich selber, und wenn deine Aufmerksamkeit wegschweift, dann weißt du, wo das Zuhause ist. Das ist wie wenn du irgendwie in die Stadt gehst oder so. Du weißt immer, wo dein Zuhause ist, in der Regel. Es gibt Ausnahmesituationen. Wenn man zu viel getrunken hat zum Beispiel. Aber du weißt, wo Zuhause ist. Und das ist das Wesentliche. Wenn wir wissen, wo Zuhause ist, und wir sind müde vom Wandern im Verstand, wenn wir wissen, wo zu Hause ist, nämlich mit der Aufmerksamkeit im Sein und Bewusstsein zu ruhen, wenn wir diese Erfahrung immer wieder gemacht haben, dann brauchen wir nicht mehr nach Nirvana zu suchen, sondern wir wissen, wo Nirvana ist. Wir müssen nur eben nach Hause gehen. Das ist wie wenn wir in der Stadt herumirren und immer müder werden. Wir wollen endlich die Beine hochlegen und ruhen, dann gehen wir nach Hause. Wir wissen, wo das ist. Christopher fragt oder sagt, ich hatte heute eine berufliche Situation, in der mir innerlich der Kragen geplatzt ist. Wie gehe ich mit der schäumenden Emotion am besten um? Ja, gute Frage. Du gehst mit deiner Aufmerksamkeit zum Nirvana. Das ist Schritt 1. Da ist was passiert. Da hat dich etwas getriggert. Vielleicht hat jemand was Blödes gesagt oder was gesagt, was dich berührt hat, getriggert hat. So, dann läuft irgendwas auf Autopilot, dann entsteht eben halt eine Wut oder, wie du das beschreibst, innerlich der Kragen platzt. Zu wissen, wo dein Zuhause ist, in dem Moment, ist hilfreich. Das heißt, mit der Aufmerksamkeit nach innen gehen. Und durch Training ist das möglich, indem wir täglich trainieren, die Aufmerksamkeit, wenn wir abgeschweift sind, und es uns bewusst wird, ah, ich bin abgeschweift, hole ich sie zurück. Selbst wenn sie eine Minute später oder noch schneller wieder wandern geht. Ich hole sie immer wieder zurück. 1000 Mal am Tag. Wenn sie bei dir ist, dann nimmst du einfach wahr, oh wow, mein Herz pocht. Ich bin ganz aufgeregt. Am liebsten würde ich Kontra geben. Das sind diese Emotionen, das zu bemerken. Das heißt, nicht in einen Lösungsversuch zu gehen, sondern einfach nur zu bemerken. Das ist viel. Ah, wow. Jetzt ist ganz anders wie noch vor einer Minute, bevor ich getriggert wurde. Das zu bemerken. Du bist dir dessen bewusst. Das ist der zweite Schritt, könnte man sagen. Erster Schritt zu dir selbst. Mit deiner Aufmerksamkeit zu dir selbst zu gehen. Den Körper mit einbeziehen am besten. Dann zu sehen, ah wow, jetzt bin getriggert. Ja? Und dann kannst du deinen Intellekt einschalten. Und du weißt aus Erfahrung, dass wenn du getriggert bist, dass die Worte, die aus deinem Mund kommen, meistens nicht unbedingt hilfreich sind. Das heißt, du kannst dir eine Auszeit nehmen, um dich zu regulieren. Das kann sein, dass du, wenn es ein Gespräch ist und angenommen, dein Chef hat dich gerade zur Schnecke gemacht, als Beispiel, und du merkst, der platzt der Kragen, dann kannst du sagen, ich brauche jetzt gerade mal 3-4 Minuten, ich gehe mal kurz frische Luft schnappen und komme dann wieder auf dich zurück. Das heißt, du nimmst dir Zeit, um dich zu regulieren, um zu deinen Ressourcen zu gehen, was auch immer deine Ressourcen sind. Innerhalb der Firma beispielsweise. Ich, wenn ich zum Fenster hinausschaue, da sehe ich Bäume, das ist für mich eine Ressource. Mein Fußboden ist Parkettfußboden, Holz zu sehen, ist für mich eine Ressource. Die Pflanze hinter mir ist eine Ressource. Mein eigener Körper ist eine Ressource, den Kontakt, den ich spüre mit dem Boden, mit mir selber, ist eine Ressource. Meine Aufmerksamkeit auf meinen Atem zu richten, ist eine Ressource. Nur du kannst wissen, was deine Ressourcen sind. Wenn du Kinder hast, vielleicht denkst du an deine Kinder und resistierst dich so oder an deinen Partner oder deine Partnerin oder an Ramana Maharshi oder was auch immer für dich Ressourcen sind. Christa sagt danke. Ja, wenn wir getriggert sind, ist es Zeit, zu uns zu gehen, bevor wir agieren. Und wenn wir dann ressourciert sind, dann können wir das adressieren und sagen, ich bin nicht deiner Meinung, ich finde das nicht in Ordnung, so wie du mit mir geredet hast, das hat mich verletzt. Oder was auch immer angesagt ist in dem Moment. Wenn überhaupt ein Dialog mit der Person möglich ist. Es gibt auch Situationen, wo Dialog mit bestimmten Leuten unfruchtbar ist, ne? Dann fokussiert man sich auf das Nötige. Elena schreibt, lieber Kevin, danke für dein Erinnern. Kannst du das Ruhen im Sein, das Nachhausekommen noch etwas genauer beschreiben? Was genau kann ich machen? Danke dir. Auch eine gute Frage, Helena. Es gibt ja bestimmte Sprecher, die sagen, es gibt nichts zu tun. Und wenn wir ruhen, könnte man sagen, stimmt es, ne? Da ist, dann ruhen wir einfach. Aber wenn wir nicht am Ruhen sind, dann wollen wir wissen, was kann ich tun? Wie kann ich da hinkommen? Ja. In allen spirituellen Traditionen, die ich kenne, und soweit ich sie kenne, ich bin jetzt kein Experte, aber ist der Schlüssel zum Ruhen der Aufmerksamkeit, wir haben die Sinne und wir haben das, was im Englischen Mind genannt wird, wo im Sanskrit auch die Emotionen mit einbezieht. Im Deutschen unterscheidet man zwischen Verstand und Emotionen. Aber wir haben die Sinne und wir haben den Verstand und sagen wir die Emotionen und Körperempfindungen. In allen Traditionen werden Interessierte dazu eingeladen, die Aufmerksamkeit den Sinnesobjekten zu entziehen. Das heißt, mit der Aufmerksamkeit nicht zu dem zu gehen, was die Sinne wahrnehmen. Deswegen oft, zum Beispiel in den Traditionen, wo Meditation wichtig, also ein wesentlicher Bestandteil ist, wird man auch oft eingeladen, die Augen zu schließen, weil der Sehsinn so ein starker Sinn ist. Wenn ich die Augen schließe, fällt es in der Regel leichter, nach innen zu kehren. Das heißt, ich sag Nein zu dem, zu der Sinneserfahrung und kehre nach innen und sag Ja zu dem Inneren. Genauso mit den Gedanken. Ich sag, ich sehe dich, ich interessiere mich jetzt aber nicht für dich, ich interessiere mich für das, was hier innen ist. Es ist also ein Jesus zum Beispiel und vor ihm Johannes der Täufer. Gerade er ging durch die Gegend und sagte zu den Leuten, kehrt um. Was meint er denn mit kehrt um? Mein Verständnis ist, kehrt um von dem nach außen gehen, zu den ganzen Sinnesobjekten, diesen Dingern hinterher zu rennen. Kehrt um davon, ständig euren Gedanken nachzugehen und nachzujagen. Kehrt nach innen. Das ist die Umkehr. Dann wird es still, dann werden diese ganzen Objekte, diese Gedanken verlangsamen sich und haben nicht mehr so eine große Wichtigkeit, wenn wir an diese Stille docken, andocken. Könnte also sein, dieses Ruhen im Sein ist eine Abkehr der Aufmerksamkeit von dem, was außen ist, dazu da meine ich auch die Gedanken. Und eine Einkehr nach innen. In der christlichen Mystik zum Beispiel gibt es den Begriff inneres Gebet. So wie wir aufgewachsen sind, wird unter Gebet verstanden und sagt, oh, lieber Gott, hilf mir doch und hilf meiner Familie und, ja. Aber inneres Gebet hat dieses ganze Bitten nicht, sondern inneres Gebet ist einfach nach innen kehren und damit zu verweilen, wortlos, könnte man sagen, still. Was genau kannst du machen? nach innen kehren mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem eigenen Sein, zu diesem, was weiß ich bin, zu dem, was sich allen bewusst ist. Dieses Bewusstsein zum Mittelpunkt deines Lebens machen. Sanft mit dir zu sein, wenn du es vergisst. Liebevoll mit dir zu sein. Möglichkeiten der Erinnerung zu suchen, wie jetzt zum Beispiel so zusammenzukommen. Ja. Geduldig zu sein im Wissen, dass viele Menschen Jahrzehnte gebraucht haben und Jahrzehnte mit sich geduldig waren, aber dran zu bleiben. Es zu deiner täglichen Praxis zu machen. So oft du dran denkst, die Aufmerksamkeit nach innen zu kehren. Und egal, welche Hilfsmittel du dafür verwendest, um dich zu erinnern. Dann zu ruhen, die Aufmerksamkeit wirklich ruhen zu lassen in diesem Bewusstsein, das trotzdem alles mitbekommt. Nur geht der Fokus nicht zu dem, was da geredet wird, sondern der Fokus ist bei dir. Dich nie verlassend. Dich zu deinem eigenen Liebhaber zu machen, der ständig an deiner Seite ist, der dich nie verlässt, dein Bewusstsein. Ich hoffe, das hilft, Helena, sonst frag nochmal nach. Üben, 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 könnte man das nennen. Wenn wir etwas meistern wollen in unserem Leben, uns eine neue Fähigkeit aneignen wollen, Stabhochsprung und unser Ziel ist, über 5 Meter hinauszukommen, oder was weiß ich, dann müssen wir auch üben, ne? Erst einmal zu schauen, komme ich überhaupt über die Stange, wenn sie bei 1 Meter ist, ne? Ohne dass ich mir das Genick breche. Oder du willst ein neues Instrument lernen. Ja. Ja, alles, außer wir sind geborenes Genie. Es passiert manchmal, dass jemand einfach mit Talenten geboren ist, die einfach so fließen. Müssen wir üben, ne? Für Nirvana ist es nicht anders. Für die meisten. Helena schreibt nochmal, also mich nicht mit dem Außen zu verwickeln, alle Emotionen und Gefühle, die Situationen außen aufwirbeln zu fühlen. Ich bleibe bei mir. Du bleibst bei mir. Bei dir, ja, genau. Du bleibst bei dir. Und dann von dort aus kannst du dich um das kümmern, was zu tun ist, ne? Du nimmst die Emotionen wahr, die Gefühle. Du nimmst das Aufwirbeln wahr, aber du verlässt dich nicht, ja? Verankerst dich, du verwurzelst deine Aufmerksamkeit in deinem eigenen Sein. Dann wirst du feststellen, dass alles, mit dem du konfrontiert wirst, geht wesentlich leichter von der Hand. Du wirst genauso Herausforderungen haben. Aber du merkst eher, wo kann ich Nein sagen? Wo stimmt was nicht? Du bleibst bei dir. Verlässt dich nicht für einen Moment. Dein Körper am besten mit einbeziehend, ja, sodass du ganz auch als Mensch hier bist, nicht nur als Bewusstsein. Und du lässt das, was kommt, kommt und geht, ne? Und wenn es was zu tun gibt, dann wird es offensichtlich sein. Wenn du eine Grenze setzen musst, weil jemand auf deinen Füßen steht, dann weißt du, du kannst Nein sagen von diesem Platz aus. Das tut mir nicht gut, nimm wieder Abstand. Oder wie Christopher geschildert hat, du bist trotzdem handlungsfähig. Wenn du reguliert bist, kannst du klar sagen, so geht es mit mir nicht. Wir können das vielleicht so probieren oder irgendwas, ne? Elena schreibt nochmal, das bedeutet wach und präsent für das Jetzt zu sein, ganz genau, ne? Du gehst nicht mit den Gedanken, du gehst auch nicht mit den Gefühlen, aber du bist wach und präsent, du nimmst es wahr. Und deine erste Handlung ist immer bei dir zu bleiben, sofern man das überhaupt als Handlung bezeichnen kann. Und dann kannst du von dort auf vertrauen, dass was auch immer geschehen soll, das wird geschehen. Ich meine, es ist klar, dass wenn wir plötzlich merken, da ist ein Feuer bei uns im Haus, dann werden wir das Haus verlassen. Da wird keiner fragen. Wir werden schauen, sind da noch andere Leute im Haus und wir werden handeln. Christopher schreibt, für mich spielt Angst bei diesen Umgängen mit unfairen Situationen eine Rolle und ich scheue mich davor, das Unrecht zu adressieren. Ja, gut beobachtet, Christopher. Das heißt, Aufmerksamkeit bei dir, bei deinem Bewusstsein, bei deinem Sein, dein Körper mit einbeziehend, dann spürst du diese Angst und dass da Unrecht geschehen ist und du hast Angst, das Unrecht zu adressieren, ja? Und du bemerkst es, ja? Du urteilst nicht, du verurteilst dich nicht, sondern du bemerkst es. Das ist, was hier gerade spielt. Ja, weil wenn wir Unrecht adressieren, dann ist in der Regel auch ein Preis zu bezahlen. Und wir haben dann oft Angst, diesen Preis zu bezahlen. Das ist ganz natürlich, ja? In der Jobsituation könnte ich bestraft werden, könnte ich isoliert werden, könnte ich gemobbt werden und so weiter. In der U-Bahn, wenn ich Unrecht sehe, könnte derjenige, den ich dann anspreche, mich attackieren. Ja? Du bemerkst es einfach. Und wenn du eine Dankbarkeit dafür entwickeln kannst, ne, dass du das so klar siehst, ne, ich habe Angst, dieses Unrecht zu adressieren, anstatt dich zu verurteilen und zu sagen, das müsste jetzt aber anders sein, ich müsste doch den Mund aufmachen können, ja, sondern du entwickelst eine Dankbarkeit. Wow, wie cool, dass ich das sehe, ja? Keine Ahnung, was darüber hinaus ist, aber du siehst es, ja? Weil wie viele Sachen gibt es, die wir nicht sehen, ja, wo wir einfach nur automatisch handeln und es ist nicht bewusst, dass wir aus Angst handeln oder nicht handeln. Du siehst das, ja. Das ist ein Riesenschritt. Ohne diesen bewussten Schritt ist Veränderung gar nicht, von Mustern gar nicht möglich, ne? Dankbar zu sein, jedes Mal, wenn dir etwas bewusst wird, ein Muster, das bei dir spielt. Das erste Mal damit genug sein lassen, ja, zu sagen, ah, wow, ich sehe es. Ne? Okay, ich mit meiner Aufmerksamkeit zu mir. Fühl, was ich fühle. Und vertraue darauf, dass wenn was passieren soll, dann wird es passieren. Ne? Und wenn ich aus Angst gelebt bin, dann nehme ich das einfach wahr. Und vielleicht kann ich zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich dann nicht gelähmt bin, etwas sagen oder etwas schreiben. Oder ich begnüge mich damit, dass ich das gesehen habe und dann erkenne ich das nächstes Mal vielleicht früher oder was auch immer. Ne? Sanft mit dir zu sein, ja, sanft mit den Mustern, die in deinem Leben spielen. Ja, wir alle haben viele, viele Muster, die bei uns spielen. Liebevoll mit uns selbst zu sein. So wie Jesus sagte, liebe den Nächsten wie dich selbst. Eigentlich hätte er sagen müssen, liebe dich selbst so sehr, bis dann auch noch genug Liebe übrig bleibt für den Nächsten. Das wäre eine akkuratere Anweisung gewesen, ne? Weil das hat er auch gemeint. Wie dich selbst, also liebe dich selbst, geißel dich nicht, ne? Sei nicht so streng mit dir, ne? Sei glücklich darüber, dass Dinge in dein Bewusstsein kommen. Sei glücklich darüber, dass du an so einem Treffen wie diesem teilnehmen kannst, ja? Die meisten Menschen wissen gar nichts vom Bewusstsein. Von ihrem eigenen Sein, die sind ständig mit irgendwas anderem zugange, erfolgreich in der Welt zu sein, Häuslein bauen, um Sicherheit zu erzielen und so weiter, ne? Helena schreibt, danke dir, deine Aussagen helfen mir sehr, ja, gerne, ne? Mensch zu sein, ja? Bewusst zu sein und Mensch zu sein, ja? Das Menschliche nicht zu negieren. Nichts so zu tun, als wäre das unwichtig, ja. Aber bei dir zu sein, bei dem, was sich dessen bewusst ist, und von dort zu schauen, wie ist es von dort? Ulrike fragt, wenn es passt, ich habe eine Frage, sind Träume und Wahrnehmungen auch eine Illusion? Ja, liebe Ulrike, was meinst du denn mit Illusionen? Ne? Was meinst du mit Illusion? Das ist ein Wort, das viel benutzt wird in Satsang, Non-Dualitätskreisen. Das heißt, wenn wir so ein Wort benutzen, dann müssen wir erst einmal ein Verständnis dafür haben, was damit gemeint ist. Ich benutze das Wort eigentlich gar nicht, ne? Nur wenn ich auf andere Sprecher eingehe, die es benutzen, und dann kommen Leute zu mir und sprechen über Illusionen. Was meinst du damit, ne? Also meines Erachtens hat dieses Wort Illusion, wird es gebraucht, auch wenn viele das gar nicht wissen, auch Leute, die das benutzen, sich das nicht bewusst sind, kommt aus dem Indischen, aus dem Sanskrit, und die haben eine andere in der Philosophie, in der indischen Philosophie, ist Realität als was anderes definiert, als wie das in unserer Kultur der Fall ist. Für uns, wir sind aufgewachsen, Realität ist dieser Körper, diese Objekte, die ich anfassen kann, dieses Leben im Wachzustand. So sind wir erzogen worden, so sind wir aufgewachsen, das ist Realität. Und Illusion ist, wenn irgendjemand einen Zaubertrick macht und da, was weiß ich, ein Hühnchen aus dem Nichts hervorzaubert, dann wissen wir, da ist irgendwie ein Trick dahinter, das ist eine Illusion. Oder eine Fata Morgana, wir sind in der Wüste und wir sehen Wasser, aber wenn wir da hingehen, das Wasser verschwindet, das ist nicht wirklich da. Das so haben wir gelernt, das ist Illusion. Ulrike sagt, Illusion als Produkt der Gedanken. Ja, das ist gut, dass du das definierst, weil dann können wir das Wort Illusion in die Tonne hauen, also zumindest für dich, ne? Und wir nehmen eine akkuratere Definition, das Produkt der Gedanken, ne? Sind Träume das Produkt der Gedanken? Ja, scheint so, ne? Da ist irgendeine Fantasie, das heißt, irgendwas spielt da ab. Und unser Körper ruht währenddessen. Also ich meine jetzt die Nachtträume, ne? Also Träume sind ein Produkt der Gedanken, würde ich sagen. Ne? Das kann man so relativ einfach ausdrücken. Wahrnehmungen, was meinst du mit Wahrnehmungen? Ne? Wahrnehmungen meinen wir normalerweise in der Sprache, wie wir aufgewachsen sind, Sinneswahrnehmungen. Und wir nehmen natürlich auch Gedanken und Gefühle wahr und Sinnesempfindungen, also Körperempfindungen. Schau, wir können schauen, ich meine, im Tiefschlaf, ja, da nehmen wir bewusst gar nichts wahr, ne? Trotzdem, wenn es einen lauten Knall gibt oder wenn der Wecker läutet, dann wachen wir auf. Also nehmen wir auch im Tiefschlaf wahr. Ja, wenn eine gewisse Schwelle erreicht wird, kriegen wir das mit und wachen auf davon. Gerade bei Geräuschen, also biologisch sind wir so getrimmt, dass wenn es laut ist, wenn der Tiger brüllt, dann wachen wir auf, ne? Um schnell zu rennen. Ja, das ist die Funktion. Und die Gedanken kommen erst nachher, ne? Also wir hören den Wecker und erst danach kommt, ach nee, nicht schon wieder auf die Arbeit. Oder was weiß ich, ne? Also wenn wir genau beobachten, da können wir zumindest sagen, kommen die Gedanken, nachdem wir den Klingelton wahrgenommen haben, ne? Ja, aber danke, dass, also wenn wir das Wort Illusion definieren, Produkt der Gedanken, und da gibt es unterschiedliche Definitionen, ich weiß ja nicht, was der Nächste mit Illusion meint, ne? Deswegen muss ich dann wieder nachfragen. Was wir sehen können, ist, Gedanken sind hilfreich, wenn wir etwas planen müssen, ne? Wenn wir jetzt eine Reise planen oder wenn ich planen muss, wann muss ich morgen früh aufstehen, dann kann ich so, ja, wie gut ausgeschlafen will ich sein für das Projekt für morgen oder für den morgigen Tag, dann kann ich denken, um was Praktisches zu planen. Dafür sind Gedanken gedacht. Wenn die Gedanken jetzt aber nur schnattern und von einem Thema zum anderen gehen, ohne dass es einen praktischen Sinn hat, und wir folgen diesen Gedanken, entfernen wir uns von dieser Stille, unnötigerweise. Wenn wir das sehen, dann können wir anfangen, streng zu sein mit dieser Art von Gedanken und denen zu sagen, ihr dürft zwar leben, aber die sind, ihr seid bei mir unerwünscht. Ich lasse euch nicht rein. Ich tue euch nichts. Ahimsa nennt man das in Indien. Niemanden töten, also auch die Gedanken nicht. Ich tue euch nichts, aber ich lasse euch nicht rein. Das ist wie wenn du im Mückengebiet lebst, ne? Dann tust du dir Mückenschutz vor die Fenster und sagst, ich lasse euch nicht rein. Ich tue euch nichts, ne? Ihr könnt da draußen sein. Und so müssen wir schauen, wie kann ich einen Mückenschutz für meine Gedanken bauen, einen Gedankenschutz, ne? Möglichst dichtes Netz, dass da keiner durch kann. Indem ich meine Aufmerksamkeit dem zuwende, was sich der Gedanken bewusst ist. Ja, ich hoffe, Ulrike, dass das ein bisschen hilft, deiner Frage mit den Träumen und Wahrnehmen. Sonny schreibt, die Trennung meines Partners nach 18 Jahren zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Großer Schmerz ist da. Ja, Sonny, ne? Die Aufmerksamkeit zu dir richten, zu dem, was sich dessen bewusst ist, ne? Zu dem, was sich allem bewusst ist, ne? Dort aus den Schmerz zu spüren. Den Boden zu spüren. Weil du sagst, das zieht dir den Boden unter den Füßen weg, ne? Vielleicht hast du deine Füße gerade auf dem Boden. Den Boden zu spüren, ja? Trotz dieses großen Schmerzes. Den Schmerz nicht wegzudrücken. Traurig sein dürfen, enttäuscht sein dürfen, was auch immer auftaucht. Dich nicht vergessend, Moment für Moment bei dir bleibend, ja. Der Schmerz, der wird variieren. Mal tiefer, mal weniger tief. Im Tiefschlaf hast du eine Pause davor. Wenn man so lange mit jemandem verbracht hat, 18 Jahre lang, und es passiert eine Trennung, mit der man nicht einverstanden ist, die man sich anders gewünscht hätte, dann tut es weh. Oder kann es sehr weh tun. Für dich zu sorgen, ja. Die erste wichtige Art für dich zu sorgen, ist wirklich bei dir zu sein, ne? Ja, die Aufmerksamkeit bei dir zu haben. Dich nicht vergessen, selbst wenn du an deinen Partner denkst, selbst wenn du an die Situation denkst oder dich nicht vergessen für einen Moment. Das zu deiner Meditationspraxis zu machen. Und zu schauen, wie es dann ist mit dem Schmerz, ja, der wird nicht weg sein und so weiter, aber du hast einen Ankerpunkt, dich selbst. Und dann zu schauen, wie du diese Lücke füllen kannst, ne? Was für Dinge es gibt, die du vielleicht nicht gemacht hast lange, die du gerne machst. Bisschen mehr rausgehen in die Natur. Oder einfach vor die Haustür, wenn du in der Stadt wohnst, im Park oder Dinge tun, die dir Spaß machen. Meditative Dinge machen, die dir Spaß machen. Bereit sein, die Trennung quasi zu durchleben. Es gibt viele Menschen, die können nicht allein sein. Die, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann stürzen die sich gleich in die nächste Beziehung. Das ist im Allgemeinen nicht ratsam. Kann natürlich passieren, das kann man nicht so planen unbedingt, ne? Aber Zeit für dich zu nehmen, ne? Zeit, wieder du selbst zu sein. Gerne krass nachhaken. Sorg für dich, so gut du kannst. Mach das, was dir gut tut. Kümmere dich um dich, sei liebevoll zu dir. Wenn der Partner weg ist, dann kannst du ihn nicht mehr lieben, dann kannst du aber dich lieben. Ja. Und du kannst die andere Person trotzdem liebevoll in deinem Bewusstsein halten. Der anderen Person zum Beispiel alles Gute zu wünschen, ja. Auch ohne dich. Das ist vielleicht eine schwierige Übung. Aber vor allem dir selbst alles Gute zu wünschen. gerne nochmal nach, Sunny. Christopher sagt, kannst du etwas zum Herz sagen? Ich höre oft von der Wichtigkeit des Herzens. Gut, physisch, ne? Das Herz ist unsere Pumpe, die arbeitet Tag und Nacht. Wenn wir von Herz sprechen, dann meinen wir das Zentrum, ne? Eine Artischocke hat auch ein Herz, ne? Man kann zum Beispiel Artischockenherzen in Dosen kaufen, ne? Die sind dann teurer als das Äußere von der Artischocke. Mit Herz bezeichnen wir das, was für uns zentral ist, ne? Deswegen malen wir, wenn wir verliebt sind, Herzen. Ja, weil die Personen, die wir begegnet sind, also verknüpfen wir mit Herz. Weil es uns so gut tut, weil es uns aufblühen lässt und so weiter. Eine Zeit lang zumindest. Und im spirituellen Sinne ist Herz gemeint das Allerwichtigste. Ne? Das Allerwichtigste bist du selbst, dein eigenes Selbst, dein eigenes Sein, dein eigenes Bewusstsein. Ohne dieses Bewusstsein, alles was auftaucht in deinem Leben, taucht in deinem Bewusstsein auf. Es gibt nichts, was auftaucht, was nicht in deinem Bewusstsein auftaucht. Dieses Bewusstsein ist dein Herz. Dort zu ruhen. Die Aufmerksamkeit dort ruhen zu lassen. Einfach in deinem Sein, ne? Diesem Ich Bin. Ohne da was draufzusetzen. Ich bin dies, ich bin jenes. Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht gut genug. All das wegzulassen. Einfach nur Ich Bin. Das ist dein Herz. Dort zu ruhen, diesen Platz nicht zu verlassen. Das ist das spirituelle Herz. Das ist schön, wenn ihr solche Fragen stellt, weil dann können wir diese fremden Begriffe, die wir nicht aus unserer Erziehung gewohnt sind. Ich meine, meine Eltern, meine Mutter hat nie mit mir über mein Herz geredet. Und vielen von euch wird es sicherlich auch so gehen, ne? Das heißt, es ist wie so eine neue Sprache, die wir lernen müssen. Was meinen die Leute dann überhaupt damit, ne? Das heißt, wir müssen es übersetzen auf eine Art und Weise, die verständlich ist. Das ist genauso mit so Wörtern, die aus dem Indischen kommen, wie Nirvana oder Illusion, was eine Übersetzung von Maya ist. Das müssen wir erstmal übersetzen. Im Indischen ist mit Maya gemeint, das, was sich bewegt halt, ne? Das, was kommt und geht. Ja, also alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, alle Emotionen, alle Gefühle, alle Gedanken, ist Maya. Aber Maya ist im Indischen nicht damit gemeint, dass es das nicht gibt. Also, so wie im Deutschen Illusion bedeutet, es gibt's nicht, ja, das gibt's nicht. Das bedeutet Maya nicht. Die richtige deutsche Übersetzung für das, was Maya ist, wo in spirituellen Kreisen als Illusion übersetzt wird, wäre das Vergängliche, ja? Ja, der Gedanke, der jetzt ist, da ist es nicht dasselbe, der wie vor einer Minute da war. Der ist vergänglich, der ist vergangen. Und wenn wir das dann, was war die Frage, die Ulrike hatte mit Illusionen, sind Träume und Wahrnehmungen auch in eine Illusion? Wenn ich das übersetze, wie die indische Bedeutung ist, Träume und Wahrnehmungen auch vergänglich, da brauchst du nicht zu mir kommen, um die Frage zu stellen. Ne? Das ist eben offensichtlich. Ne? Damit hast du die Hälfte vom ganzen Advaita Vedanta ganz einfach geklärt. Ne? Das ist vergänglich. Und dann bleibt nur noch rauszufinden, was ist Realität? Was ist mit Realität gemeint im Indischen? Realität ist gemeint, das, was das Vergängliche wahrnimmt. So einfach ist das. Und dann im Sanskrit, in der indischen Tradition, also Advaita Vedanta ist sehr, sehr leicht zu lernen. Man muss da nicht es gibt zwar 1000 Bücher, sogar 10.000, aber man muss sie nicht lernen. Man muss nur wissen, du musst wissen, was ist Realität und was ist Illusion im Indischen. Das Vergängliche ist Maya und das, was das Vergängliche wahrnimmt, ist die Realität. Das musst du unterscheiden können. Diese Unterscheidung, die wird, muss ich mir überlegen, Viveka genannt im Sanskrit. Das heißt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann muss ich unterscheiden. Zum Beispiel wie Christopher gefragt, jetzt bin ich ganz aufgebraucht, ist das, was kommt und geht? Ah ja, okay, das ist, was kommt und geht. Und was ist, wo richte ich meine Aufmerksamkeit? Ich richte meine Aufmerksamkeit auf das, was das wahrnimmt und nicht auf das, was kommt und geht. Damit ist mehr als die Hälfte des Problems, was mich gerade konfrontiert, schon erledigt. Meine Aufmerksamkeit ist nicht primär bei dem, was aufgetaucht ist, sondern bei dem, was das wahrnimmt. Das ist alles. Das ist, was mit Erleuchtung gemeint ist. Das zu praktizieren, sodass du da mehr und mehr in diesem Bewusstsein verankert bist und dort deine Aufmerksamkeit ruhen lässt in dem, was alles wahrnimmt. Und das, was wahrnimmt, ja, das nimmst du halt wahr, ne? Und wenn du dich um was kümmern musst, dann kümmerst du dich, ne? Diesen Platz nicht vergessend, nicht verlassend. Das heißt, dieses Bewusstsein ist das Herz. Und da verweilst du. Auch wenn du, wie Sunny schreibt, auch wenn dein Partner dich verlassen hat oder eine Trennung passiert, dort verweilst du. Nicht, um den Schmerz ungeschehen zu lassen, sondern weil du erkennst, wie gut es tut, dort zu verweilen. Das ist ja unmittelbar nachprüfbar. Wenn das nicht so wäre, dann würden wir das abhaken, ne? Dann würden wir sagen, funktioniert bei mir nicht, ne? Ulrike schreibt Wahrnehmung als geistige Eingebung. Also Eingebung ist, wenn etwas zu uns kommt, ne? Wir sehen irgendetwas oder so. Wir erkennen irgendwas. Im Englischen vielleicht Insight. Da ist ja diese Sicht im Englischen, ne? Da kommt was, da wird was innen gesehen, ne? Insight. Schönes Wort. Eingebung. Und Ulrike schreibt nochmal, liebes Sein, das hilft der Klarheit, sich einzustellen. Danke. Ja. Klarheit ist zu wissen, wo das Zuhause meiner Aufmerksamkeit ist. Beim Sein, beim Bewusstsein. Wenn ich damit präsent bin, bin ich in der Regel klar. Wenn ich diesen Platz verlasse, geister ich durch die Welt, könnte man sagen. Sunny sagt, lieben Dank, Kevin, für deine hilfreichen Worte. Ja, sehr gerne. Trennungsschmerz kann sehr lange dauern, sehr wehtun. Aber es gibt eines, was sie nicht verlassen hat, nämlich dein eigenes Sein. Dein eigenes Sein und dein eigenes Bewusstsein ist der Liebhaber, der jederzeit zur Verfügung steht, wenn du ihm oder ihr deine Aufmerksamkeit widmen würdest. Das ist der perfekte Liebhaber, der dich nie verlässt. Dein Sein macht dir nie Vorwürfe. Das sind deine Gedanken, die sagen, du bist nicht gut genug, es müsste anders sein. Anders sein, ja. Sein ist einfach nur Sein. Bewusstsein ist einfach nur Bewusstsein. Was da auftaucht, das ist dem Bewusstsein ziemlich Schnutz. Das ist, was Ramana mit Stillsein, wenn Leute ihn gefragt haben, was kann ich tun, dann hat er gesagt, Summa Iru, Tamil, sei still. Damit meinte er, geh nicht mit dem nächsten Gedanken, sondern sei, geh nach innen, ja, zum tiefsten Punkt, den du finden kannst. Schauen, ob du das Innerste deines Inneren finden kannst, dorthin. Geh dorthin, sei still. Tauch so tief nach innen ein, wie nur möglich. Prüf, ob das auch mit offenen Augen möglich ist. Annette, Nicole schreibt, hallo Kevin, wie trifft man Entscheidungen richtig im Sein? Ja, wie treffen wir Entscheidungen? Auch da ist der Schritt derselbe. Ne? Da gibt's was und es scheint so, wir müssen eine Entscheidung treffen oder wir müssen eine treffen. Und das ist nur ein Problem, wenn ich nicht weiß, wofür entscheide ich mich jetzt, ne? Schritt 1, bei dir sein. Schritt 2, bei dir sein. Schritt 3, bei dir sein. Und du bemerkst, oh, irgendwie ist da eine Unruhe da, ich müsste eine Entscheidung treffen. Du bemerkst das einfach, dass da so ein Druck entsteht. Und dann vertraust du drauf. Auf das, was Ulrike sagte, dass Eingebung kommt. Irgendwann wird entschieden werden, ne? Du gehst nach innen, ne? Wenn du nach innen gehst, ne, dann hast du eher eine Ahnung, was fühlt sich stimmig an? Das heißt nicht, dass du deinen Intellekt ausschalten musst, den kannst du auch benutzen natürlich, ne, für eine Entscheidung, aber schauen, was fühlt sich stimmig an. Im Englischen gibt es ein gutes Sprichwort, if in doubt, wenn du Zweifel hast, do not, das heißt, mach nichts. Not ist ein Wort für nothing. Das ist für mich ein sehr guter, eine sehr gute Hilfe, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, wenn ich nicht sicher bin, dann mache ich gar nichts. Bis ich mir sicher bin. Es gibt da Variationen davon. If in doubt, leave it out. Das ist eigentlich so eine Grammatikregel für Kommas zum Beispiel. Wenn du nicht sicher bist im Englischen, ob du ein Komma setzen sollst, dann setz keins. Ne? Das kannst du aber auf alles übersetzen. Ne? Wenn du nicht sicher bist, ob du mit dem nächsten Gedanken gehen sollst, leave it out, lass es sein. Geh lieber zu dem, wo du dir sicher bist, dass das immer da ist, nämlich du selbst. Ich hoffe, das hilft, Jeanette, Nicole, Entscheidungen, ja. Bei dir bleibend, dich vertrauend darauf, dass du die richtige Eingebung bekommst. Und wenn es sich dann nicht richtig anfühlt, dann kannst du es vielleicht immer noch korrigieren. Vertrauen haben im Universum, das dich bis hierher gebracht hat, das sich auf wundersame Art und Weise ernährt hat, oft ohne, dass wir überhaupt irgendwas haben je anbauen müssen, ja. Rosa schreibt, ich helfe mir immer so, dass wenn es ein Jein ist, dann ist es kein Ja, dann lasse ich es. Ja, ganz genau, ne? Geh mit dem, wofür du ein Ja hast, ne? Ja zu deinem Sein. Ja zu deinem Bewusstsein. Ja, dazu liebevoll mit dir zu sein, mit dir umzugehen. Ja, dazu dich selbst zu lieben, bevor du anfängst, andere zu lieben. Ja, dazu die Quelle des Lebens zu sein. Ja, dazu Fülle dein Leben einzuladen. Ja, zum Licht in dir. Das Bewusstsein ist das Licht, in dem alles auftaucht. Ja, zu diesem Licht zu sein, zu sagen. Finde Sachen, zu denen du Ja sagen kannst. Ja zur Stille. Ja zum inneren Frieden. Jeanette Nicole sagt Danke, Kevin. Ja zum Danke. Ja zum Schmerz, Sonny. Ja. Weil der Schmerz, der wird dich transformieren, ne? Das ist in dem Moment, wo man Schmerz empfindet, schwer vorstellbar. Aber ja, zu dem Potenzial der Transformierung, ja, selbst wenn du es im Moment nicht fühlen kannst, ja. Ja, dazu, dass dich das weiterbringt. Für mich war eine Trennung in der Beziehung ein wesentlicher Schlüssel im Erkennen, dass alles, was mir widerfährt, was mit mir direkt selbst zu tun hat. Eine sehr lange Trennungsphase, die bei mir müsst rechnen, aber es waren mindestens 10 Jahre, wahrscheinlich 15 Jahre gedauert hat, hat mein Leben transformiert im Nachhinein. Ulrike fragt, ja, zur Verwirrung. Naja, Also Verwirrung ist nicht hilfreich. Das heißt, ja zu dem zu sagen, was hilfreich für dich ist. Ne? Ich habe auch gesagt, finde Sachen, zu denen du leicht ja sagen kannst. Ne? Und ich sag ja zu allem. Letztendlich, ich meine, wenn Verwirrung da ist, ne, dann ist es hilfreicher, ja zur Klarheit zu sagen, ne. Ja, was der andere Pol ist zur Verwirrung. Verwirrung ist nicht hilfreich, oder? Mit dem, was hilfreich ist, ne. Und wenn Verwirrung da ist, dann alles, was ein bisschen Klarheit bringt, ne? Ja, zu dem Kleinen, was Klarheit bringt. Ja, für dich zu sorgen. Dir Gutes tun. Lieb zu dir zu sein. Nicht überkritisch mit dir zu sein und so weiter. Wenn Verwirrung da ist, für Stabilität sorgen erst einmal, ne? Den Boden unter den Füßen spüren, dich erden, Wurzeln schlagen, Kontakt spüren mit deinem Sitz. Punkt haben, auf den du fokussieren kannst. Für mich ist der beste Punkt das Herz, das spirituelle Herz, also das Sein, das Bewusstsein, aber es gibt andere Möglichkeiten. Sich zu konzentrieren. Deine Nasenspitze, das Kronenchakra, es ist alles eine Fokussierung auf einen Punkt, die für Stabilität sorgt, die für Klarheit sorgt. Die entwirrt. Ulrike schreibt, verstehe, bin immer wieder verdreht, sanft mit dir zu sein, ja. Du bemerkst es, ja, dass da immer wieder was passiert, wo sich nicht gut anfühlt. Sei dankbar dafür, danke zu sagen. Ich hab's gemerkt, wow, wie viel besser ist das, als verdreht zu sein und das nicht zu merken, ne? Was für ein Unterschied ist das, ne? Sich dessen bewusst zu sein, da spielt irgendein Muster, was ich noch nicht ergründet habe. Beispielsweise Ulrike sagt danke, ja, sehr gerne. Wir kommen auch langsam zu Ende. Heute. Rosa sagt, danke Kevin, das mit dem Sein hast du für mich so schön und einfach und nacherlebbar erklärt. Ja, darum geht's, ne, dass wir es selber nacherleben können, selber nachprüfen können für uns. Sonst sind die Worte, ja, was nützt es dir, wenn jemand dir irgendwas erzählt, was du nicht nachprüfen kannst, ne? Ich versuche möglichst nur von dem zu sprechen, was wir unmittelbar nachprüfen können. Das ist das Allerwertvollste. Das andere ist Theorie. Eben sein ist was ganz Praktisches. Der Schlüssel ist unsere Aufmerksamkeit. Wo ist unsere Aufmerksamkeit? Bei dem Vergänglichen oder bei dem, was das Vergängliche wahrnimmt? Gibt es noch eine andere Option? Ruhend, könnte man sagen, weder noch, ja? Das ist genauso gut wie bei dem zu bleiben, was das alles wahrnimmt. Vielen lieben Dank, dass ihr so tolle Fragen gestellt habt und auch hier im Zoom zusammengekommen sind. Habt einen schönen Abend, habt einen schönen August, genießt den Sommer. Genießt die Sonne. Seid die Sonne.